Wie würden Sie sich denn eigentlich selber beschreiben? Was sind Sie für ein Charakter? Sind Sie eher ein extrovertierter oder ein introvertierter Mensch?
Das ist super schwierig zu sagen, weil es natürlich immer auf den Kontext ankommt, in dem man sich befindet. Also ich habe einen Beruf, in dem ich sehr viel extravertiert bin, Radiointerviews gebe zum Beispiel oder Vorträge halte, viel unter Menschen bin, immer wieder mit neuen Menschen zu tun habe. Und ich merke schon, dass ich dann in meinem privaten Umfeld die Ruhe und die nicht ganz so Geselligkeit suche, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber daran sieht man schon ganz schön, dass die Persönlichkeit eben nicht ein Aspekt einer Person ist, der sich über alle Situationen des Alltags hindurchzieht, sondern dass man in den einen Situationen durchaus, in meinem Fall jetzt extravertierter sein kann und in den anderen Situationen introvertierter. Und letztendlich ist es so, dass sich Menschen vor allem darin unterscheiden, wie häufig sie im Durchschnitt mehr oder weniger extravertiert sind. Denn jeder Mensch ist in gewissen Situationen extravertiert und in gewissen Situationen introvertiert. Und Menschen unterscheiden sich vor allem in der Häufigkeit oder in dem Ausmaß, wie häufig sie denn sich tatsächlich im Alltag zum Beispiel extravertiert verhalten.
Dieses Thema, bist du extrovertiert oder introvertiert, das hat ja so ein bisschen so einen Hype gekriegt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck dadurch, dass eben, ja, schon auch die Zeit ist der Lauten, ne? Und dass die Stillen so ein bisschen zu kurz kamen. Spiegelt sich das auch ein bisschen in der Forschung nieder?
Also es ist generell so, dass man einige Studien finden, dass Personen, die extravertiert sind, in einigen Bereichen erfolgreicher sind, weil sie eben, wie Sie das schon gesagt haben, lauter, geselliger, unterhaltsamer, fröhlicher, aktiver sind. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass es sehr auf den Kontext ankommt, welches Persönlichkeitsmerkmal sich inwiefern auszahlt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es per se in unserer heutigen Gesellschaft von Vorteil ist, komme was wolle, extravertierter zu sein, sondern es gibt immer eine Kombination zwischen der sozialen Nische oder der sozialen Rolle oder dem Umfeld, in dem sich eine Person befindet, die mit bestimmten Erwartungen verknüpft ist und dem Verhalten, das mehr oder weniger extravertiert ist, was man in dieser Situation zeigt.
Was Sie noch erwähnen, das ist zum Beispiel das Thema Verträglichkeit. Sind Sie ein verträglicher Typ und ist das damit überhaupt gemeint?
Bei der Verträglichkeit das ist ein Beispiel dafür, wo man sich selbst immer sehr gerne als sehr verträglich empfindet und gleichzeitig man natürlich im Blick behalten muss, dass die Persönlichkeit nicht nur in der Innenperspektive entsteht, sondern es immer auch hilfreich ist, andere Menschen zu befragen. Also ich glaube, mir liegt schon so eine gewisse Aufmüpfigkeit, die dann eben vielleicht nicht als Verträglichkeit verstanden werden kann. Insofern ist das schwierig, aus der Selbstperspektive zu sagen. Man hat ja selbst immer so das Gefühl, na klar, ich bin extravertiert und verträglich und gewissenhaft und hat einen versucht, es vielleicht sich selbst anders zu sehen, als das vielleicht andere Menschen einschätzen würden.
Aber mit Verträglichkeit ist schon gemeint, wie andere mich wahrnehmen.
Also verträgliche Personen zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie nachsichtig sind. Man kann individuell das Empfinden haben, nachsichtig gegenüber anderen zu sein. Gleichzeitig kann man natürlich von anderen, können andere schon das Gefühl haben, oh je, da ist jetzt jemand vielleicht verschlossen oder wenig freundlich, geht wenig freundlich auf mich zu. Und da sieht man eben schon, dass die Innenperspektive, also das, wie man sich selbst empfindet und die Außenperspektive sich durchaus unterscheiden kann. Ich habe in meinem Buch auch angeregt, man sollte nicht immer nur die eigene Persönlichkeit selbst testen, sondern kann ruhig auch die Fragebögen, die da angeboten werden, um sich selbst besser kennenzulernen, auch nahestehenden Personen geben. Man braucht da so eine gewisse Offenheit dann auch für die Antworten der anderen, weil natürlich es vor allem dann interessant wird, wenn man Unterschiede zwischen sich selbst und anderen bemerkt. Aber das finde ich schon, kann ein interessanter Impuls sein, um sich selbst noch besser kennenzulernen, dass man eben nicht nur sich selbst strukturiert befragt, was der eine Aspekt ist, des sich kennenlernt, sondern eben auch mit anderen Personen über die eigene Person spricht.
Jetzt nur ganz kurz noch, also zu den anderen wichtigen Dingen gehört dann auch gewissenhaft zu sein, wobei damit ja nicht gemeint ist, dass man jetzt gewissenhaft im Sinne von ordentlich, sondern gewissenhaft von man zieht Dinge durch, die man sich vorgenommen hat, ne?
Na, wobei ich auch da sagen würde, wie bei jeder Persönlichkeitseigenschaft, es gibt eben nicht das Gute, was gewissenhaft wäre und das weniger Gute, was weniger gewissenhaft ist, sondern im Gegenteil, es ist gut, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Nischen ausfüllen können, dass wir die einen eben ordentlicher sind und strukturierter und zielorientierter und die anderen eben gerade nicht. Ich stelle mir das immer so vor, in einem Freundeskreis, niemand will einen Freundeskreis haben, der nur aus gewissenhaften, verträglichen, extravertierten Menschen besteht, sondern im Gegenteil möchte man ja eigentlich einen möglichst bunten Freundeskreis haben, um mit denen einfach unterschiedliche Dinge erleben zu können oder sich auf über unterschiedliche Dinge auszutauschen. Und so ist das gesamtgesellschaftlich eben auch. Für mich ist das eine Horrorvorstellung, diese Idee, dass alle Menschen irgendwann total gewissenhaft und total verträglich sein könnten, weil es schon gut ist, dass es Menschen gibt, die ein bisschen unstrukturierter, impulsiver, nicht konfliktvermeidend sind.
Woher kommen denn diese Big Fives, also diese Merkmale der Persönlichkeit, wo kommt das her? Ist das ein neueres Konzept oder?
Da denkt man schon länger drüber nach. Es ist so, dass es vor einigen Jahrzehnten die Problematik gab, dass es keine einheitliche Begrifflichkeit für die Persönlichkeit gibt. Also Persönlichkeit ist so, das ist, glaube ich, auch intuitiv gut nachvollziehbar, ein unglaublich vielschichtiges Konstrukt, das aus ganz vielen, vielen tausend Merkmalen besteht. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil man kann nicht jeden Menschen immer mit vielen tausend Begriffen beschreiben, was man eigentlich müsste, um die Individualität eines Menschen akkurat darzustellen. Wir können die Persönlichkeit, wenn wir sehr, sehr sparsam sein wollen, auf 5 grundlegende Persönlichkeitsmerkmale reduzieren. Aber selbst wenn wir noch sparsamer sein wollen, noch weniger als 5 Merkmale, das geht nicht. Wir brauchen mindestens 5 relativ unabhängigen Dimensionen, um die Persönlichkeit zu beschreiben. Und das sind eben die Big 5 geworden, die aber nicht den Anspruch haben, das ist wichtig noch hinzuzufügen, die gesamte Persönlichkeit zu beschreiben, sondern diese einfach ein Gerüst geben, das relativ global ist und sehr breit gefasst ist, wo man noch deutlich unterscheiden muss zwischen verschiedenen Facetten, die diese 5 grundlegenden Faktoren differenzieren.
Kommen wir nochmal auf Sie zurück. Wer hat Sie zu dem gemacht, was Sie heute sind? Ihre Eltern?
Generell scheint es so zu sein, dass es tatsächlich eine maßgebliche genetische Komponente gibt, die beeinflusst oder mit beeinflusst, was für eine Persönlichkeit wir haben. Und das, finde ich, sieht man auch immer wieder im Alltag, dass man dann, keine Ahnung, man hat das Klassentreffen, sieht sich nach 10, 20, 30 Jahren wieder und sieht den Menschen und merkt, ja, die Person war damals schon so schüchtern und zurückhaltend und leise. Und dann sieht man sich wieder. Und ganz häufig ist es doch so, dass man sieht, okay, diese allgemeine Tendenz, sich zu äußern oder sich zu verhalten, sieht man wieder. Und gleichzeitig sieht man aber natürlich auch, 30 Jahre gehen natürlich nicht spurlos an einem vorüber. Man bleibt ja nicht stehen, sondern man entwickelt sich weiter. Und diese Weiterentwicklung ist eben vor allem dadurch geprägt, was Menschen in ihrem Leben erleben und was sie gedanklich daraus machen. Also welche Erfahrungen sammeln sie, wie bewerten sie diese Erfahrungen? Und das führt dann eben dazu, dass sich Menschen weiterentwickeln. Auch die Erziehungsstile oder die Erfahrungen im Kindesalter haben natürlich einen Einfluss darauf, welche Entscheidungen ich treffe, welche Lebenswege ich einschlage, wie ich mich weiterentwickle. Und doch ist es so, dass ich häufig das Gefühl habe, dass diese frühkindlichen Erfahrungen oder die kindlichen Erfahrungen überschätzt werden, weil man immer wieder beobachtet, dass wenn man mit Menschen spricht, die dann sagen, ach, ich bin irgendwie ein sehr schüchterner oder ein sehr leistungsorientierter Mensch, die dann sagen, ja, meine Eltern haben immer schon damals und dann liegt das Jahrzehnte zurück, dann muss man sich immer wieder vor Augen halten, viel relevanter oder viel Einfluss, viel stärkeren Einfluss auf die Persönlichkeit eines Menschen hat, was dieser Person zurzeit widerfährt, welche Erfahrungen sie jetzt gerade sammelt, mit welchen Personen sie jetzt zu tun hat, wie auf ihr Verhalten reagiert wird und nicht das, was vor Jahrzehnten passiert ist.
Also das ist aber eher eine neue Ansicht, nicht? Also man hat ja, sage ich mal, in den 80er, 90ern ganz viel gesagt, so, du musst deine Kindheitsgeschichte aufarbeiten und du musst dem nachgehen und das hat dich geprägt und so weiter. Also das fand ich in Ihrem Buch auch schon auch erleichternd, dass man sich sozusagen von seinen Erziehungs- und Kindheitsfesseln ja auch offenbar befreien kann.
Genau, also in der Persönlichkeitspsychologie war uns schon lange bewusst, dass die Zusammenhänge zwischen dem, wer wir sind oder was wir erleben und dem, wie wir jetzt sind, dass die Zusammenhänge immer kleiner werden, je länger der Zeitraum ist zwischen dem, was man erlebt hat oder dem, wie man war und dem, wie man jetzt ist. Wenn da ein Jahr dazwischen liegt, ist das viel relevanter. Also wenn ich vor einem Jahr einen Autounfall habe, hat das viel stärkere Auswirkungen auf meine jetzige Persönlichkeit, als wenn das 20 Jahre zurückliegt. Das heißt, das war in der Persönlichkeitspsychologie schon länger bekannt. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist, glaube ich, eher eine Erfahrung, die man so aus der klinischen Psychologie kennt, dass man sagt, so gerade wenn man sich in psychoanalytischen Verfahren dann mit der frühen Kindheit auseinandersetzt, dann ist das auch heutzutage noch so, dass man dann sehr stark eben nochmal sich in Erinnerung ruft, wie war das eigentlich damals, als ich 3 Jahre alt war, was habe ich denn da gedacht und erlebt? Und das ist einfach ein therapeutischer Ansatz, der erwiesenermaßen wirksam ist, aber letztendlich für die Persönlichkeitspsychologie wenig relevant ist.
Kommen wir nochmal zu Ihnen. Was hat denn den Grundstein gelegt dafür, dass Sie Psychologieprofessorin geworden sind?
Psychologie, das ist tatsächlich entstanden. Ich wollte eigentlich gar nicht Psychologie studieren zu Beginn, sondern wollte immer, also habe in meiner Jugend viel Zeit mit Schreiben und politischen Aktivitäten verbracht, wollte gerne Politikerin oder Journalistin werden und hatte dann aber das Gefühl, dass man nicht unbedingt Politik oder Journalismus studieren sollte, hieß es damals in meinem sozialen Umfeld, wenn man in diese Richtung gehen will, sondern man sollte irgendwo eine Expertise haben und das muss nicht in diesen beiden Fächern sein und habe deshalb die Augen weiterhin offen gehalten nach Fächern, die mich noch interessieren könnten, auch vor dem Hintergrund, dass ich das Gefühl hatte, ich mag Mathe sehr gern, ich spiele gern mit Zahlen rum oder mochte dann Statistik sehr gern und hatte das Gefühl, dass man das in der Politik und im Journalismus nur bedingt ausleben kann, zumindest im Studium. Und hatte dann Verhaltensbiologie in der Oberstufe in Biologie. Wir hatten Psychologie nicht als Fach. Und das fand ich cool und habe gedacht, oh, das ist ja interessant, wie da irgendwie klassische Konditionierung, dann fangen die Hunde an zu speicheln, wenn sie einen Ton hören, obwohl sie gar kein Essen bekommen. Und so grundlegende Erkenntnisse der Lernforschung, die wir da gelernt haben. Und bin dann in die Unibibliothek gegangen und habe lauter Psychologie-Fachbücher verschlungen. Und da war dann klar, ich muss unbedingt Psychologie studieren. Und das hat mich dann so in den Bann, in den Bann gezogen und mich weiterhin so begeistert, weil da viele weitere spannende Dinge man dann im Laufe des Studiums und auch jetzt noch dazu lernt, dass ich eben bei der Psychologie geblieben bin. Und warum Professorin? Naja, ich meine, ich finde die Wissenschaft einfach ist ein total spannendes Feld, weil man sehr viel Freiräume genießt, sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann, also sehr, sehr wenig vorgegeben bekommt, welche Aufgaben man zu bearbeiten hat, sehr viel Gestaltungsspielraum hat und ich dadurch viele unterschiedliche Interessen, die ich habe, unter einen Hut bringen kann. Das ist in vielen anderen Berufen nicht unbedingt so oder vielleicht schwieriger umzusetzen und das fand ich total toll und deshalb bin ich in der Wissenschaft geblieben, bin damit sehr glücklich.
Sie sagen ja, früher war man auf der Ansicht, man hat gar nicht mehr so einen großen Spielraum in seiner Persönlichkeit. Ne? Also verstehe ich Ihr Buch ja auch. Man kann sich auch bis ins hohe Alter sogar noch verändern. Woher kommen diese Ergebnisse?
Na, es ist tatsächlich so, dass wir uns in der Persönlichkeitspsychologie, um vielleicht jetzt mal kurz ein bisschen auszuholen, lange behaupten mussten gegen zum Beispiel die Sozialpsychologie, die häufig gesagt hat, das, was Menschen denken, fühlen und tun, ist vor allem dadurch bedingt, was die Situation vorgibt. Also wenn ich auf einer Beerdigung bin, bin ich traurig. Wenn ich auf einer Party bin, bin ich fröhlich. Und die Persönlichkeitspsychologie musste sehr lange hart dagegen ankämpfen und eine Rechtfertigung finden dafür, dass es sie als Fach überhaupt gibt und hat eben dann argumentiert, wenn unterschiedliche Personen in der gleichen Situation sind, denken, fühlen und verhalten sie sich ganz unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit ist nicht zufällig, sondern wir können von einer Situation auf die nächste schließen und hat also ganz viele Jahrzehnte gebraucht, um zu argumentieren, dass es eine stabile Komponente gibt der Persönlichkeit, die über viele Situationen hinweg Vorhersagen erlaubt dafür, wer eine Person ist. Und das hat so dazu geführt, dass wir viele Jahre lang immer wieder argumentiert haben, es gibt Persönlichkeit, Persönlichkeit ist stabil, das ist nicht situationsgegeben und das hält nicht nur von heute auf morgen, sondern das hält über Jahrzehnte hinweg, können wir überzufällige Vorhersagen treffen, wie ein Mensch sein wird. Selbst wenn wir nur das Jugend-Ich kennen, können wir sagen, wie die Person wahrscheinlich mit 40 ist. Und in dieser vehementen Verteidigung des eigenen Faches ist so ein bisschen aus dem Blick hat man aus dem Blick verloren, dass die Persönlichkeit natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Und das wissen wir aus unserer Intuition ja eigentlich auch ganz gut, dass wir eben durchaus Phasen hatten, wo wir vielleicht draufgängerischer, risikofreudiger waren und Phasen, in denen wir gemütlicher, zurückgezogener waren. Und dass diese Entwicklungsverläufe eben kontinuierlich bei fast jedem Menschen stattfinden. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn jemand die gleiche Persönlichkeit über die gesamte Lebensspanne beibehalten wird. Dieser Forschungsstrang genießt gerade eine relativ hohe Popularität, auch in der Wissenschaft selbst. Sich immer mehr Menschen mit der Frage beschäftigen, okay, wie verändern wir uns denn in unserer Persönlichkeit? Welche systematischen Veränderungen gibt es über die Zeit, über bestimmte Lebenserfahrungen, die ein Mensch sammelt? Und genau, und so führt das eben dazu, dass es jetzt immer mehr Studien gibt, die sich der Frage widmen, kann sich Persönlichkeit ändern und wenn ja, bei wem? Und ich merke das aber trotzdem immer noch, jetzt zum Beispiel bei meinen Studierenden, die ja nicht so viele Jahre studieren, sondern ein paar Jahre und dann sagen, ach, bei Ihnen habe ich jetzt das erste Mal gelernt, dass ich die Persönlichkeit ja auch verändern kann. Das war mir gar nicht so bewusst. Also man sieht, dass es trotzdem noch in der Lehrtradition und in dem Verständnis, was man in der Psychologie hat, immer noch einen ganz starken Hang gibt zu denken, die Persönlichkeit sei stabil, obwohl sie eben durchaus in zwar Nuancen, aber doch systematischen Veränderungen über die Zeit unterliegt.
Ja, und das Erstaunliche ist ja auch, dass Sie sagen, auch sehr alte Menschen können sich nochmal verändern. Ich glaube, das ist einfach, was Ihre Studentinnen und Studenten da sagen, ist ja auch so ein bisschen Bauernregeln des Lebens, nenne ich das jetzt mal, ne? Ab 30 bist du für dein Gesicht selber verantwortlich und alte Menschen verändern sich nicht mehr groß. Das sind ja so Sachen, die man einfach sich so weitergibt in dem Erfahren, wie man andere Menschen erlebt, ne? Und wenn Sie jetzt sagen, auch ein 80-Jähriger hat sozusagen das Potenzial, sich nochmal zu verändern, dann wirft das ja schon einen ganz neuen Blick darauf.
Das stimmt, wobei es auch dieses Stereotyp gibt, dass man sich natürlich immer wieder verändert und dass jemand, der 20 Jahre alt ist, anders ist als jemand, der 80 Jahre alt ist. Wissen wir irgendwie auch, 20-Jährige, die dann viel erleben wollen, erlebnishungrig sind und viel unterwegs sind und Abenteuer erleben wollen und sich ausprobieren wollen. Und dann 80-Jährige, die sagen, ach, ich habe mich jetzt ausprobiert, ich weiß jetzt, was zu mir passt. Ich gehe das jetzt mal ein bisschen relaxter an und muss jetzt nicht mehr jeden Quatsch mitmachen. Aber tatsächlich ist dieser Befund, dass sich die Persönlichkeit im hohen Alter noch verändert, das ist was wir erst in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil man eben es viele Theorien gibt in der Psychologie, die davon ausgehen, dass sich die Persönlichkeit immer weiter stabilisiert und dass es gerade im jungen Erwachsenenalter noch zu Veränderungen kommen kann, aber mit 30, wenn irgendwie, oder mit 35, wenn man dann angekommen ist in seiner sozialen Nische und dann sein Reihenhaus gekauft hat, dann irgendwie zur Ruhe kommt, Kinder kriegt, seinen Job hat und dann war es das mit der Weiterentwicklung. Und zum einen ist es eben nicht mehr so, dass wir tatsächlich diese Entwicklungsverläufe haben, sondern die Lebensverläufe sind viel bunter als dieses vielleicht ja ein bisschen spießig überzeichnete Bild, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und zum anderen ist es eben so, dass wir einfach häufig dann gar nicht die Person höheren Alters untersucht haben und gedacht haben, okay, wenn die Persönlichkeit immer stabiler und stabiler wird, dann suche ich mir ja eine Stichprobe mit 20- bis 30-Jährigen anstatt eine Stichprobe von 50- bis 60-Jährigen, weil die Phase des jungen Erwachsenenalters ist doch für die Persönlichkeitsentwicklung viel spannender. Und aus diesem Vorurteil heraus hat man eben übersehen, dass im hohen, höheren Alter, also auch mit 70, 80, noch Veränderungen passieren, die plausibel sind, weil ja auch das Leben sich verändert. Als Rentnerin lebe ich ganz anders als Studentin zum Beispiel. Und dass diese Veränderungen hat man eben übersehen und denen schenkt man jetzt hoffentlich mehr Aufmerksamkeit.
Und die 70, 80-Jährigen, die werden dann gütigerweise verträglicher?
Also die Entwicklungsverläufe sind sehr divers im hohen Alter. Das ist ganz interessant. Es gibt also das junge Erwachsenenalter ist gekennzeichnet durch viel Diversität in den Entwicklungsverläufen und das hohe Alter auch weniger, das mittlere Erwachsenenalter. Und insofern ist es schwierig zu sagen, im hohen Alter wird man so und so, weil es eben gerade im hohen Alter besonders unterschiedlich ist. Im Durchschnitt, wenn man jetzt mal sich eine große Gruppe von Menschen anschaut, dann sieht man, dass viele Personen oder dass man beobachten kann, dass Personen, die älter sind, verträglicher sind als Personen, die im mittleren Erwachsenenalter sind. Und dass man sieht, dass Personen im höheren Alter im Durchschnitt weniger offen für neue Erfahrungen werden. Also junge Menschen sind eben eher, so wie ich das vorhin beschrieben hatte, so dass sie viele Erfahrungen sammeln wollen, sich ausprobieren wollen, sich ja intellektuell stoßen wollen an Dingen, die ihrer Intuition widersprechen. und ältere Menschen dann im Durchschnitt eher denken, ach, ich muss jetzt nicht mehr so viel ausprobieren. Ich kenne mich und das Leben jetzt ganz gut, sodass ich weiß, was mir gut tut und sich dann auf die positiven Emotionen konzentrieren und sich da einrichten, was ja alles plausibel ist. Und trotzdem gibt es, um das der Vollständigkeit halber nochmal zu betonen, natürlich auch die extrem offenen älteren Menschen, die dann im Rentenalter nochmal sich ganz neu erfinden, neue Dinge kennenlernen, sich weiterbilden, reisen, neue Sprache lernen. Also diese Menschen gibt es natürlich auch.
Sie haben in dem Buch auch so einen Fragebogen, die Frage, wie haben Sie sich in den letzten 10 Jahren verändert? Ne, wenn Sie jetzt auf Ihr Leben gucken, Sie sind ja noch sehr jung, also 32, sind aber schon Professorin. Außerdem sind Sie auch noch zweifache Mutter. Ihre Kinder sind jetzt 10 und 13. Genau. Was würden Sie sagen, die letzten 10 Jahre? Was hat sich in Ihrer Persönlichkeit verändert, zum Beispiel durch das Muttersein?
Na, das Muttersein ist ja so ein interessantes Ereignis, wo man intuitiv denkt, wo ich auch selber denken würde, das ist so ein einschneidendes Ereignis, das führt zu so viel Persönlichkeitsreifung, das hat mich so geprägt in dem, wie ich meinen Alltag verbringe, wie ich über das Leben denke, welche Prioritäten ich setze, dass ich eigentlich persönlich sagen würde, das hat mich total verändert. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir da einer Verzerrung unterliegen und dass es uns subjektiv so vorkommt, als sei das besonders relevant und besonders einschneidend und persönlichkeitsverändernd und würde unsere Persönlichkeit zum Reifen bringen und eigentlich empirisch das zumindest im Durchschnitt nicht der Fall zu sein scheint, dass gerade dieses Ereignis, ein Kind zu bekommen, die Persönlichkeit so maßgeblich prägt. Insofern ist es auch immer schwierig, diese retrospektive Betrachtung, wie habe ich mich denn in den letzten 10 Jahren zu beantworten. Also ich würde jetzt sagen, ich bin extravertierter und emotional stabiler geworden. Mich bringen jetzt nicht mehr so viele Sachen aus dem Konzept, wie das als 20-Jährige noch der Fall war, sondern ich ruhe mehr in mir und gehe mehr nach außen und so. Das würde ich schon an mir so beobachten. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich damals untersucht worden wäre in meiner Persönlichkeit und mein Umfeld und mein Verhalten genau unter die Lupe genommen worden wäre, dass da vielleicht auch ganz überraschende Erkenntnisse rausgekommen wären, die ich jetzt aber verzerrt erinnere. Zumindest geht es vielen Menschen so, dass sie sich verzerrt erinnern.
Und das Muttersein, hat Sie das vielleicht auch ängstlicher gemacht, gewissenhafter? Also in Ihrem Buch steht das ja auch, ne? Das fand ich auch sehr erstaunlich. Also auch die Partnerschaft macht ein Kind nicht unbedingt glücklicher. Also die Phasen des Glücks sozusagen durch ein Kind in der Partnerschaft sind dann nicht größer. Gleichzeitig sind zum Beispiel berufstätige Mütter, werden dann eher gewissenhafter. Da muss man ja keine Forschung für betreiben, das sieht man ja in jedem Umfeld, dass man sozusagen klarer strukturieren muss, klarer organisieren muss, Dinge planvoller verfolgen muss. Haben Sie das für sich auch so wahrgenommen?
Also im Durchschnitt ist es so, dass die Gewissenhaftigkeit nach der Geburt eines Kindes eher sinkt. Das ist erstmal kontraintuitiv, weil wir denken würden, genau wie Sie gerade gesagt haben, wir werden doch strukturierter, wir müssen viel mehr planen, wir können nicht mehr so spontan das kann man ja ganz unterschiedlich leben, die Mutterrolle auch. Zum Glück gibt es ja auch ganz diverse Lebensweisen, wie man Kinder erzieht und wie man Mutter oder Elternteil ist. Aber im Durchschnitt scheint es so zu sein, dass Personen eher weniger gewissenhaft werden, was man eventuell damit erklären kann, dass es ja gar nicht unbedingt normal ist, wie das jetzt bei mir der Fall war, dass ich die dann viel dass immer irgendwie nebenher vieles gemacht habe und dann mein Studium trotzdem in Regelstudienzeit durchgezogen habe und so. Das ist nicht unbedingt üblich. Und wenn man das natürlich macht, also wenn man sowohl das Kinderkriegen als auch das Berufliche zeitgleich unter einen Hut bekommen will, dann muss man gewissenhaft sein, um das alles genau einzutakten. Also mein Leben ist schon sehr durchgetaktet im Vergleich zu im Leben von Personen, die eben andere Prioritäten setzen in ihrem Leben. Aber im Durchschnitt scheint es eben so zu sein, dass auch viele Menschen denken, ich habe jetzt Kinder bekommen, ich möchte das jetzt erstmal genießen. Ich ziehe mich jetzt erstmal zurück aus diesem Produktivitätsgedanken und möglichst schnell in den Job zurückkehren, sondern ich nehme mir jetzt meine Auszeit von ein, zwei, drei Jahren, was in Deutschland ja durchaus üblich ist, in anderen Ländern erstaunlicherweise gar nicht. Da ist das dann schon erstaunlich, wenn man mal 3 Monate seine Elternzeit nimmt oder aus dem Beruf pausiert, merke ich immer an meinen internationalen Kolleginnen, die dann sagen, ja, ich nehme mir aber jetzt schon 3 Monate frei, wenn ich mein Kind bekommen habe. Und als Mutter in Deutschland muss man sich schon fast rechtfertigen, wenn man ein Jahr zu Hause bleibt und nur ein Jahr. Also es gibt eben auch große kulturelle Einflüsse dahingehend, was wir in einer Gesellschaft glauben, was von Müttern oder Elternteilen erwartet wird. Aber ich würde auf jeden Fall, um nochmal auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, sagen, auch wenn im Durchschnitt die Gewissenhaftigkeit sinkt, wenn man Kinder bekommt, habe ich schon das Gefühl, dass das von mir, das Kinder haben und gleichzeitig studieren, abverlangt hat, dass ich sehr strukturiert bin und sehr meinen Alltag takte und es nur funktioniert, wenn man sehr gewissenhaft ist und eben nicht impulsiv.
Sie haben sich als Musiktitel, sagen Sie mal, was Sie sich ausgesucht haben und warum?
Genau, ich habe mir ein Lied von Binoculars ausgesucht, Same Sun heißt das. Das ist von dem neuen Album Sun Sounds. Ist einfach ein super Sommerlied, was ich auch 5-mal hintereinander hören kann und dabei fröhlich durch meine Wohnung tänzeln kann.
Der Info der Talk heute mit Jule Specht. Sie hat das Buch geschrieben Charakterfrage, wer wir sind und wie wir uns verändern. Frau Specht, das ganze Buch ist ja in der weiblichen Form geschrieben. Ist das auch ein Statement für mehr Gleichberechtigung zum Beispiel im Unibetrieb?
Auf jeden Fall. Also das erlebt man immer wieder. Wir beginnen in der Psychologie mit ungefähr Pi mal Daumen 90% Studentinnen, also weiblichen Studierenden. Und wenn man sich dann aber die Professorenschaft anschaut, dann wird das immer besser. Wir haben hier am Institut an der Humboldt-Uni, glaube ich, quasi gleich viele Männer und Frauen unter den ProfessorInnen. Aber man sieht eben doch schon, dass sich, je höher die Hierarchiestufe kommt, vielerorts die Frauen eben weniger repräsentiert sind und immer wieder vergessen werden in der Formulierung, wie wir über Menschen sprechen. Jetzt haben wir gerade die Diskussion natürlich auch über mehr als nur 2 Geschlechter. Also ich will damit gar nicht sagen, dass jetzt alle Menschen immer nur im generischen Femininum schreiben sollen, sondern mir ist bewusst, dass man mit der Sprache einfach experimentieren sollte und hoffe einfach, dass es unterschiedliche sprachliche Formulierungen ausprobiert werden und dann sehen wir ja, wo wir in 10 Jahren stehen, wie wir dann sprechen. Meine Kinder sprechen auf jeden Fall sehr sensibel, was so die so Geschlechterfragen angeht, sodass ich glaube, dass die nächste Generation da schon ganz anders tickt als wir.
Haben Sie persönlich Diskriminierung erfahren in dem Sinne, dass Sie sagen, weil Sie eine Frau waren, hat das nicht so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Nun, ich habe ein sehr glückliches Leben, in dem sehr vieles auch durch Glück geklappt hat und wo es immer wieder Menschen gab, die mich sehr unterstützt haben. Insofern wäre es jetzt vermessen zu sagen, ich habe da besonders viele Nachteile erlebt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man immer wieder das Gefühl hat und beobachtet, nicht unbedingt nur bei sich selbst, dort auch, aber eben auch bei anderen, dass es eben, wenn man sich überlegt, wen lade ich denn für eine Konferenz ein oder wen lade ich ein, hier irgendwo einen Artikel beizutragen, dann denkt man ganz häufig zuerst an kluge ältere Männer, die tolle Sachen sagen und die präsent sind und eben viel weniger an ebenso kluge Personen, die sich gut ausdrücken können, die aber weiblich sind und vielleicht auch jünger sind. Also ich glaube schon, dass es noch eine Form von Diskriminierung gibt, der wir uns bewusst sein müssen und der wir entgegenwirken müssen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wird es auch immer besser. Also es gibt immer mehr öffentliche Diskussionen darüber, dass wir mehr Frauen in Entscheidungspositionen bringen müssen. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass das eben ein Prozess ist, der zurück und vor und zurück geht. Ne? Also jetzt gab es gerade auch die Diskussion, dass im Bundestag viel mehr Männer wieder sitzen, dass die CSU es nicht schafft, weibliche Staatssekretärsposten an Frauen zu vergeben. Also man sieht, es gibt durchaus noch Verbesserungspotenzial in vielen Teilen der Gesellschaft, aber es gibt eben zum Glück auch endlich eine grundlegende Diskussion zu diesem Thema.
Sie kämpfen ja auch politisch für neue Uni-Strukturen in Deutschland. Erklären Sie das nochmal? Also eine Abkehr von dem Lehrstuhlprinzip, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also wir haben in der Wissenschaft in Deutschland das Phänomen, dass wir super lange im internationalen Vergleich und im Vergleich zu anderen Berufsfeldern in Abhängigkeit arbeiten. Das heißt, typischerweise, bei mir ist es jetzt gerade nicht so, aber typischerweise ist es so, dass Personen erst mit Anfang 40 auf eine unbefristete Professur berufen werden im Durchschnitt und bis dahin unter dem Einfluss eines Lehrstuhlinhabers oder einer Lehrstuhlinhaberin stehen und diese Abhängigkeit der Wissenschaft an sich nicht gut tut, weil gerade die Wissenschaft ein Feld ist, wo man argumentativ versuchen will, voranzukommen und nicht, weil der Chef oder die Chefin sagt, das eine sei richtiger als das andere. Und diese verknöcherte oder irgendwie veraltete Struktur, diese Lehrstuhlstruktur, die möchte ich gerne verändern und habe zum Glück auch viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die das ähnlich sehen und die sich dafür aussprechen, dass wir zu einer Departmentstruktur kommen sollen. Und die Departmentstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass man Personen schon viel früher in ihrer wissenschaftlichen Karriere erlaubt, selbstständig zu forschen und zu lehren, ihnen schon viel früher eine unbefristete Perspektive zu geben, sodass man eben nicht lange Zeit unter prekären Beschäftigungsbedingungen, unter zig Umzügen, die man gerade in der Wissenschaft zu bewältigen hat, durch seine 30er Jahre, wo man ja auch eigentlich viele Menschen Kinder kriegen oder dann in der Wissenschaft eben gerade nicht kriegen oder Frauen aus der Wissenschaft aussteigen, weil sie sagen, sie können unter diesen Bedingungen sich nicht vorstellen, glücklich zu werden. Und da ist einfach so viel im Argen und die Departmentstruktur könnte dieses Problem aufbrechen. Sie könnte eben dazu führen, dass man schon Personen, die relativ früh in ihrer Karriere sind, Selbstständigkeit ermöglicht, die Aussicht auf eine unbefristete Stelle, weniger Umzüge verpflichtend macht und dadurch, so meine Hoffnung, eine buntere und unabhängigere Professorenschaft schaffen kann.
Kommen wir nochmal zu dem Thema Gleichberechtigung. Sie sagen in dem Buch auch, dass Studien zeigen, dass Mädchen sehr viel ängstlicher und sorgenvoller in einer bestimmten Phase ist. Wie kommt das zustande? Liegt das wirklich an unserer Erziehung oder woran machen Sie das fest?
Also es ist ein ganz etablierter Befund in der Persönlichkeitspsychologie, aber auch in der klinischen Psychologie, dass Frauen deutlich ängstlicher, sorgenvoller sind, auch eher an Angst- und depressiven Erkrankungen, also psychischen Störungen, bestimmten psychischen Störungen erkranken, als das bei Männern der Fall ist. Und man könnte ja denken, okay, vielleicht ist das einfach sowas, was eben den Männer von Frauen unterscheidet. Und dann würde man doch aber eigentlich erwarten, dass das von Beginn an der Fall ist und das auch schon Mädchen und Jungen sich unterscheiden in ihrem Hang, Sorgen zu haben oder ängstlich zu sein. Und da sieht man eben, dass es zumindest aus persönlichkeitspsychologischer Sicht nicht der Fall ist, sondern Mädchen und Jungen sehr ähnliche Entwicklungsverläufe haben im Kindesalter und das dann sich erst auseinanderentwickelt im Jugendalter. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Das Jugendalter ist nun gekennzeichnet von vielen biologischen Veränderungen, die durchaus auch solche persönlichkeitspsychologischen Veränderungen zu solchen Veränderungen führen können. Und es spricht viel dafür, dass sich einfach die Erwartung, die eine Gesellschaft und das soziale Umfeld an Mädchen ab der Pubertät stellt, eben davon geprägt sind, dass ihnen im Durchschnitt weniger zugetraut wird, dass bestimmte Erwartungen an sie gestellt werden, dass sie in diese sexualisiertere Rolle hineinwachsen, in denen ja, sie sich eben sehr damit identifizieren, dass sie eben Frauen sind und das mit vielleicht nicht unbedingt damit einhergeht, dass sie gut in Mathe sind und erfolgreich irgendwann im Beruf sind, sondern das mag sich jetzt ändern, aber an einigen Stellen eben doch noch damit einhergeht, dass die Mädchen sich selbst weniger zutrauen und das Gefühl haben, den Erwartungen nicht gerecht werden zu können.
Was ich noch interessant fand in Ihrem Buch, also die These, wir können uns immer ändern, ne? Das hat ja was sehr, super, dann werde ich jetzt mal ganz anders, werde jetzt mal zurückhaltend oder gehe mehr aus mir raus. Gut, das ist in einem gewissen Level, ne, von dem. Aber sie sagen auch, es ist schon wahrscheinlicher, dass wir im Laufe des Lebens unglücklicher werden, als dass wir glücklicher werden, weil es natürlich auch sowas wie Schicksalsschläge gibt oder einschneidende Erlebnisse. Und da ist es schon so, dass die Menschen sich nicht so hurtig wieder erholen, wie man das vielleicht aus früheren Forschungsergebnissen so dachte.
Genau, das sind jetzt zwei Dinge. Also das eine ist tatsächlich, wir können uns unser ganzes Leben lang verändern und tun das ja auch. Und viele Menschen denken dann, ja, ist doch super, ich kann mich weiterentwickeln und noch besser werden und ich kann mich optimieren. Und das ist natürlich eine eingeschränkte Sicht. Also ich würde immer dafür plädieren, sich nicht zwanghaft ändern zu wollen, sondern sich so zu akzeptieren, wie man ist und Veränderungen auch offen zu begegnen. Aber jetzt, es sollte nicht das Ziel sein, dass sich alle Personen in ihrer Persönlichkeit verändern, sondern es ist ja gut, dass wir alle unterschiedlich sind. Und was Sie aber auch ansprechen, ist diese Beobachtung, dass Menschen eben durch Schicksalsschläge natürlich in ihrem Wohlbefinden zum Beispiel beeinträchtigt werden. Und das Interessante ist, dass das Wohlbefinden von Menschen im Durchschnitt vergleichsweise hoch ist. Also wenn wir eine Skala haben von 0 bis 10, sagen die meisten Menschen, dass sie mehr glücklicher sind als die Mitte der Skala von 0 bis 10. Und der Durchschnitt liegt bei 7, irgendwas. Das heißt, Menschen haben im Durchschnitt das Gefühl, dass sie relativ glücklich und zufrieden sind.
Das Absurde ist ja auch im Moment zum Beispiel, dass viele sagen, ich bin eigentlich total glücklich, aber politisch sagen, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Die Welt geht aus den Fugen und früher war alles besser. Also was man ja als Verhaltensparadox ja auch beschreibt. Also wir haben schon einen Hang dazu, eher glücklich sein zu wollen.
Genau, wir haben einerseits den Hang dazu, relativ glücklich sein zu wollen. Das kann man gut erklären damit, dass es adaptiv ist, dass es auch gut ist, dass Menschen alles ein bisschen positiver sehen, als es eigentlich ist, weil das uns auch wappnet vor Rückschlägen. Und gleichzeitig sieht man, dass es viel mehr Forschungsergebnisse gibt, die zeigen, dass Menschen unglücklich werden, als dass sie glücklicher werden. Also es macht mich nicht so besonders glücklicher, wenn ich jetzt mehr Geld verdiene. Wenn ich auch nur ein bisschen weniger verdiene, macht mich das gleich deutlich unglücklicher. Oder bekomme ein Kind, irgendwie so eins der schönsten Dinge, die einem passieren können, könnte man meinen. Aber das Wohlbefinden sieht das nicht so. Das leidet eher darunter. Was man auch wieder plausibel machen kann mit dem Schlaf, der einem fehlt, den zusätzlichen Belastungen, die dann auf einen zukommen, weil man eben nicht einfach so in den Tag hineinlebt, sondern viele Dinge unter einen Hut bekommen muss. Aber dazu kommen ja noch neben diesen scheinbar positiven Erlebnissen oder Ereignissen, kommen ja die tatsächlich negativen, wie ich werde arbeitslos, ich werde schwer krank oder eine geliebte Person stirbt. Und das macht und schadet unserem Wohlbefinden natürlich ganz maßgeblich und zwar jahrelang im Durchschnitt. Also es ist nicht so, dass wir uns dann nach 2 Jahren da wieder von erholen, sondern je nach Lebensereignis hat das dauerhafte oder zumindest über viele Jahre hinweg anhaltende negativen Einfluss auf das Wohlbefinden. Und da finde ich dann doch immer wieder erstaunlich, wie uns trotz dessen, dass es uns leichter fällt, unglücklicher zu werden durch bestimmte Umwelteinflüsse, schaffen wir es doch erstaunlich gut, uns immer wieder hochzurappeln, Optimismus zu finden und Hoffnung darauf, dass es vielleicht auch besser wird. Genau, das ist durchaus überraschend, finde ich.
Ganz erstaunlich finde ich ja, dass Arbeitslosigkeit, dass das ganz oben steht. Also Arbeit hat schon noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ne, für unser Leben.
Genau, das ist tatsächlich ein Lebensereignis, das uns ganz fundamental beeinträchtigt im Wohlbefinden. Es kommt dann immer darauf an, ist das das erste Mal, dass man arbeitslos wird? Wird man später nochmal arbeitslos? Also Personen, die nur einmal arbeitslos werden, erleben zwar einen starken Einschnitt im Durchschnitt in ihrem Wohlbefinden, können sich davon aber wieder erholen. Aber Personen, die das jetzt noch nicht wissen, aber später noch wiederholt arbeitslos werden, da gibt es interessante Studien von Michael Luhmann und Kollegen, erholen sich schon von der ersten Arbeitslosigkeit nicht so gut wie wie Personen, die das eben nur einmal ereilt. Und genauso ist es eben so, Personen, die immer wieder arbeitslos werden, irgendwann sich eben, selbst wenn sie dann wieder einen Beruf, wieder einen Job finden, sich nicht wieder auf das Wohlbefindensniveau zurück erholen, auf dem sie mal gestartet haben, als von der Arbeitslosigkeit noch nichts zu spüren war. Also Arbeitslosigkeit ist ein extrem negatives, einschneidendes Lebensereignis für die psychische psychische Gesundheit stärker, als ich das persönlich erwartet hätte, vergleichbar mit dem Tod eines nahen Angehörigen. Und das kann man natürlich, also es ist, glaube ich, auch natürlich unstrittig, dass das ein negatives Lebensereignis ist, das sich vielfältig auswirkt. Man hat ein anderes soziales Kontext, man kann vielleicht dieser Norm in einer Leistungsgesellschaft nicht mehr nachkommen, dass man da irgendwie seinen produktiven Anteil hat, trägt an der, ja, in der Gesellschaft. Man hat weniger Geld zur Verfügung, man kommt dadurch in andere Konflikte rein, von denen man sonst vielleicht verschont geblieben ist. Das heißt, nachvollziehbar ist das schon, dass das aber so maßgeblich einschneidend ist. Das finde ich schon auch, muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen.
Interessant fand ich auch, dass Sie gesagt haben, für die letzte Phase des Lebens, also die Jahre vor dem Tod, gibt es eigentlich auch noch keine Lösung im Sinne von, da steht man schon der schwersten Zeit seines Lebens gegenüber.
Genau, das ist die Befürchtung, die man häufig hat, dass man, ja, ich meine, der Tod ist sowieso ein unheimliches Ereignis, in dem wir uns aber alle, dass wir uns alle irgendwann ereilen wird und das aber mit vielen Sorgen natürlich behaftet ist bei vielen Menschen. Und es gibt eben viele Befunde, die zeigen, dass sich das Wohlbefinden und überhaupt die Funktionalität, aber eben auch die Zufriedenheit mit dem Leben noch lange aufrechterhalten lässt, auch im hohen Alter. Und dass Menschen immer besser werden darin, noch eine hohe Kontrollüberzeugung zu behalten, noch lange halbwegs gesund zu sein, noch halbwegs unabhängig zu leben. Aber eben die letzten Jahre, das hat mein Kollege Dennis Gersthoff, der hier auch an der Humboldt-Uni forscht und lehrt, herausgefunden, die letzten Lebensjahre, so 3 bis 5 Jahre, das ist eben eine Phase, wo wir noch nicht so richtig wissen, wie wir diese Phase für die Menschen erleichtern können. Da kann man also nicht sagen, dass uns die heutzutage leichter fällt als vor 20 Jahren.
Wenn ich jetzt selber sage, ich gehe jetzt mal ran und tue mir was Gutes und verändere Teile meiner Persönlichkeit oder sehe das mal so, wie es ist, es gibt viel Spiel nach oben. Was würden Sie sagen? Was ist der beste Einstieg?
Na, ich würde mich erstmal fragen, oder ich würde Sie erstmal fragen, wenn Sie dieses Bedürfnis äußern, warum Sie denn tatsächlich Ihre Persönlichkeit ändern wollen. Also ich glaube, man darf nicht verwechseln, dass es bestimmte Angewohnheiten gibt, die man hat, die man vielleicht verändern möchte. Und dafür muss man dann aber nicht unbedingt die Persönlichkeit ändern. Also wenn ich generell die Tendenz habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, immer zu spät zu kommen oder immer meine To-Do-Listen nicht einzuhalten oder unordentlich bin oder immer zuerst an das Negative denke und mir nicht auch die positiven Dinge vor Augen zu halten, dann sind das alles Aspekte meines Denken, Fühlen und Verhaltens, die mit der Persönlichkeit assoziiert sind, die aber nicht notwendig machen, dass ich jetzt wirklich meine gesamte Persönlichkeit ändere, sondern ich kann mich fragen, in welchen Situationen ist denn welches Verhaltensmuster von Vorteil und wann ist es von Nachteil, und dann sollte man sich überlegen, wie kann ich denn den Nachteil, der mir durch diese Gewohnheit entsteht, ausbessern, und dann muss man sich eben Pläne machen, in welchen Situationen tritt das auf, was ich vermeiden möchte, wodurch wird das bedingt, was könnte ein anderes Verhalten sein oder wie könnte ich das umgehen, wie kann ich das automatisieren, und dann braucht man viel Geduld und Durchhaltevermögen und dann kann man tatsächlich diesen Aspekt ändern.
Hat das nicht auch was mit diesem Selbstoptimierungsvorstellung zu tun? Also ich mache jetzt Fitness und dann optimiere ich auch noch meine Persönlichkeit?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass es diesen Gedanken gibt. Klar wäre das besser, wenn ich noch stabiler, emotional stabiler und noch freundlicher und noch gewissenhafter wäre. Und da möchte ich aber vorwarnen und eher versuchen zu motivieren, dass Personen darauf achten sollten, dass sie sich selbst akzeptieren können, dass sie auch mit ihren Macken leben können und dass sie ihr Wohlbefinden wegen mir auch erhöhen können, aber eben nicht unbedingt ihre Persönlichkeit. Was jetzt die Erhöhung des Wohlbefindens angeht, da es ist die Befundlage oder überhaupt die Veränderung der Persönlichkeit, gibt es schon eine sehr unterschiedliche Befundlage, und dieses Thema der Optimierung, der Veränderung der eigenen Persönlichkeit ist auch in der Wissenschaft noch ein recht neues Feld. Aber ich würde auf jeden Fall immer dafür plädieren, sich auch einfach nachsichtig zu sein gegenüber den Macken, die man hat, so wie man aber auch gegenüber anderen Menschen nachsichtig sein sollte, die ihre Macken haben. Und wenn man etwas verändern möchte, dann vielleicht nicht alles auf einmal, sondern den Aspekt, der tatsächlich störend ist. Denn es muss einem auch bewusst sein, wenn man wirklich seine Persönlichkeit maßgeblich umkrempeln möchte, dann geht das im Allgemeinen nur, wenn ich auch mein Leben maßgeblich umkrempel. Und das kann man natürlich machen. Es gibt Personen, die sagen, ich bin irgendwie in eine Lebenssituation geraten, die passt nicht zu mir, die will ich so nicht mehr, ich will mich nochmal neu entdecken. Die dann den Job wechseln, umziehen, eine neue Partnerschaft eingehen, ins Ausland gehen oder sich nochmal studieren, nochmal weiterbilden oder nochmal was ganz anderes tun. Das kann natürlich, das wird sicherlich einen Einfluss auf die Persönlichkeit haben, aber das sind eben fundamentale Veränderungen, die man da in seinem Leben anstößt. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass über 90% der Menschen, die sagen, sie wollen ihre Persönlichkeit verändern, wirklich bereit wären, ihr Leben so maßgeblich umzukrempeln. Denn viele Menschen leben ja ein Leben, das sich zwar durch Nachteile auszeichnet, wo aber auch irgendwie tolle Sachen dabei sind, selbst wenn nicht immer alles glatt läuft.
Wie nehmen Sie denn im Moment diese spürbare Gereiztheit, sage ich jetzt mal, mit Hating im Internet, im Umgang miteinander?
Ich habe das Gefühl, darüber hatten wir am Anfang schon mal gesprochen, dass es natürlich schon so ist, dass die Kommunikation lauter wird. Also ich kann in den sozialen Netzwerken meiner Stimme Gehör verschaffen und wurde früher einfach nicht gehört oder nur in meinem Stammtisch im Lokal gehört, aber eben nicht auf großer Bühne. Und insofern kann einfach der Blick auf die Gereiztheit oder auf die das Laute einer Gesellschaft jetzt stärker sein, einfach weil die Medien sich ändern, ohne dass ich wirklich was an dem Verhalten geändert haben muss. Ich habe jetzt das Gefühl, dass in meinem Leben selbst zum Beispiel die Rückmeldung, die ich bekomme auf Forschungsergebnisse oder auf Interviews, nicht viel negativer geworden sind. Klar kriegt man immer mal wieder Reaktionen, wo man sich denkt, boah, da hat sich jetzt aber jemand im Ton vergriffen oder da ist aber jetzt gleich jemand sehr empfindlich oder reagiert jemand sehr empfindlich. Die gab es früher aber auch. Also ich weiß, kann nicht so richtig einschätzen, inwiefern das wirklich so ist, dass sich die Gesellschaft da maßgeblich geändert hat. Aber sie ist sicherlich lauter geworden. Und das ist ein Nachteil, wenn man immer so eine aufgebrachte Kultur hat, finde ich das persönlich sehr anstrengend, wenn immer alles nur noch laut und nicht mehr bedacht gelöst werden kann. Andererseits ist es aber eben auch ein Zeichen dafür, dass sich mehr Personen in eine öffentliche Debatte einmischen. Und das kann schon auch ein Vorteil sein, dass eben nicht nur bei der klassischen Podiumsdiskussion, wo dann 5 Personen ganz zivilisiert auf der Bühne sitzen und alle anderen nicht zu Wort kommen, sondern dass eben auch Personen, die nicht irgendeinen Status haben, der sie dazu bringt, auf einem Podium zu sitzen, sich einbringen können in einer Debatte und wenn sie eben ihre Fürsprecher finden, dann dadurch auch Aufmerksamkeit generieren können. Also es hat alles sein Für und Wider und ich wäre vorsichtig jetzt zu sagen, es gibt eine Generation, die viel gereizter ist als früher, sondern es gibt einfach immer mehr Personen, die mit dieser Gereiztheit konfrontiert sind und immer mehr Räume, wo sich Gereiztheit zeigen kann.
Ja, und die Menschen haben ja auch ein höheres Bildungsniveau. Das heißt, sie haben auch die Mittel, sich einzumischen.
Das stimmt, wobei man dafür, hätte ich jetzt aus meinem Stereotyp allerdings nur herausgedacht, naja, wenn man gebildet ist und weiß, man hat ein gutes Argument, dann kann man das eigentlich auch leise äußern und muss jetzt nicht total krawallig sein und das rufen, denn wenn ein gutes Argument lebt vom Argument und nicht von der Lautstärke, in der man dieses Argument nach außen bringt.
Kommen wir nochmal zu Ihrer Forschung. Was ist nach dem Buch jetzt Ihr nächstes Projekt?
Also eine Sache, die mich beschäftigt, ist, dass wir uns überlegen, wie können wir die Persönlichkeit eigentlich noch besser verstehen, ohne Menschen zu fragen. Das Interessante ist ja, ein Chemiker zum Beispiel würde niemand fragen, also ein Chemiker oder eine Chemikerin würde niemals zu Laien gehen und sagen, erklär mir mal, was das für ein Metall ist. Wir in der Persönlichkeitspsychologie machen das. Wir gehen zu Menschen und sagen, erzähl mir mal, wer du bist. Und dann hören wir den Menschen zu und sagen danach, das ist die Persönlichkeit eines Menschen. Und wir haben jetzt in der Psychologie oder generell in der Gesellschaft immer mehr Möglichkeiten, Verhalten zu beobachten, Alltagsverhalten, weil die Menschen ihr eigenes Verhalten tracken, soziale Medien nutzen, Fitness-Tracker nutzen, ihr Leben aufzeichnen auf multiple Art und Weise. Und das können wir für die Persönlichkeitspsychologie natürlich auch super nutzen. Und das ist was uns gerade beschäftigt. Wie können wir diese Informationsflut, die sowieso anfällt, gewinnbringend für ein besseres Verständnis innerhalb der Persönlichkeitspsychologie nutzen? Aber mich beschäftigen auch andere Themen. Also das ist ja jetzt eher so eine methodische Sache, eine inhaltliche Sache, die mich beschäftigt, ist eben die Frage, wir erleben jetzt immer mehr, das hatten Sie gerade auch schon angesprochen, die Gesellschaft scheint zu zerbrechen. Es gibt immer mehr laute Akteure, die nicht zusammenzukommen scheinen. Man hat irgendwie Filterblasen, in denen man sich sehr einig ist und wo man aber wenig Zugang hat zu anderen Menschen. Und was diese Frage, was hält Menschen zusammen, inwiefern kann die Diversität einer Gesellschaft gewinnbringend für die gesamte Gesellschaft genutzt werden und welche Merkmale zeichnet Personen aus, die das Gefühl haben, sich zugehörig zu fühlen. Das sind Dinge, die mich inhaltlich interessieren, weil das was ist, was mich vorher oder in meinem Studium oder in meiner Ausbildung kein Thema war, aber was jetzt einfach eine ganz große gesellschaftliche Relevanz bekommt, wo ich finde, dass die Psychologie noch mehr gehört werden muss, weil die Psychologie beschäftigt sich damit, was Menschen denken, fühlen und wie sie sich verhalten, wie sie sich wohlfühlen, unter welchen Bedingungen sie sich gut fühlen. Und genau diese Perspektive findet in der öffentlichen Debatte über das Thema Zusammenhalt noch viel zu wenig statt. Und deshalb ist das was mich persönlich stärker beschäftigt.
Und zum Abschluss eine Frage. Wenn Sie sich in 10 Jahren sehen, jetzt mit Anfang 40, und gucken die 10 Jahre zurück, was würden Sie da gerne erreichen?
Also ich habe jetzt das erste Mal, vielleicht auch seit langem, das Gefühl, dass ich sehr frei bin, weil ich auf einer Stelle bin, die mir viele Freiräume verschafft. Ich nicht mehr um meinen Job bangen muss, sondern in einem sehr privilegierten Kontext arbeiten und da ich sehr viel arbeite, auch leben darf. Und ich hoffe, dass ich diese Freiheit nutze und tatsächlich mich politisch einmische und aber neue Themen entdecke, nicht immer nur das mache, was ich sowieso schon die ganze Zeit mache und einfach diese Freiheit auskoste, die mir mein Beruf und mein Leben jetzt erfreulicherweise bietet. Und im Prinzip geht mit diesem Wunsch einher, dass ich nicht vorhersagen kann, was in 10 Jahren ist, sondern dass ich hoffentlich in 10 Jahren sage, ach, ist erstaunlich, dass es mich dahin hinbewegt hat, obwohl ich das nicht gedacht hätte, so wie ich eben erst dachte, oh, ich will unbedingt Journalistin werden und auf einmal werde ich Psychologin. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass man immer wieder sich neu entdeckt. Und zu mir passt es, glaube ich, nicht über Jahrzehnte hinweg immer nur das Gleiche zu tun.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.